Hunde und Katzen sind süß, aber ganz schnell wird man auch mal gebissen. Das weiß ich aus erster Hand, weil ich Tierärztin bin und das oft genug leider miterleben musste. Hallo, ich bin Lea und bei uns wird es heute um Tierbisse gehen. Und ich bin nicht alleine damit. Ich habe hier nämlich den Jakob Schröder zu Gast. Jakob, erzähl doch mal, warum du mit mir heute über Tierbisse reden möchtest.
Hallo Lea, schön, dass ich heute hier sein kann. Ja, ich habe ein paar Wechsel in meiner Karriere gemacht. Ich habe tatsächlich in der Chirurgie angefangen zu arbeiten und habe 3,5 Jahre Viszeral- und Unfallchirurgie gemacht und bin dann untreu geworden und in die Innere rüber gewechselt, wo ich jetzt auch geblieben bin und mittlerweile Infektiologe bin. Von daher kann ich tatsächlich in diesem Fall die beiden Aspekte, also A, das Chirurgische, was ich selber auch relativ oft versorgt habe, und aber eben auch den infektiologischen Part ganz gut für euch beleuchten und euch ein paar wichtige Tipps und Infos dazu geben.
Genau. Und warum wir diese Folge jetzt machen, ist so ein bisschen auch der Hintergrund. In der Tierarztpraxis habe ich die Erfahrung gemacht, wir sind ja oft dabei, wenn gebissen wird, haben auch ein erhöhtes Risiko natürlich als Personal in der Tierarztpraxis gebissen zu werden. Und leider habe ich die Erfahrung gemacht, dass viele Menschen, die das nicht so wissen oder auf dem Schirm haben, Tierbisse unheimlich unterschätzen. Und bei uns war immer richtig Alarm, wenn jemand gebissen wurde akut, dann haben wir vielleicht gerade mal so die Notversorgung gemacht, ein bisschen desinfiziert, aber haben die Leute schnurstracks ins Krankenhaus geschickt und dann waren die immer völlig entsetzt, wie jetzt wirklich Krankenhaus und so. Aber wie wir gleich erfahren werden, ist das schon wichtig, dass man Tierbisse sehr, sehr ernst nimmt, auch wenn sie noch so unspektakulär aussehen tatsächlich.
Ja, kann ich bestätigen. Also ich habe auch oft dann erlebt, dass die Leute sagten, ja, jetzt, ich bin hier ein bisschen gebissen worden und meine Tierärztin hat hier Panik gemacht, hat mich jetzt hierher geschickt. So, war das echt nötig? Ich sage, ja doch, auf jeden Fall. Lea, wie häufig ist denn sowas? Hast du da irgendwie ein paar Zahlen zur Hand? Und welche Tierart beißt denn am meisten?
Ja, also es gibt tatsächlich keine Beißstatistik im Bundesgebiet, aber es gibt so ein paar Schätzungen. Man muss ja auch sehen, es werden ja immer mehr Tiere gehalten. Das heißt, die Wahrscheinlichkeiten steigen auch einfach, ne, für solche Verletzungen. Es gibt Daten aus 2010 der gesetzlichen Unfallversicherung. Da gab es so 3600 Unfälle mit Bissverletzungen. Die meisten sind tatsächlich also über 75% durch Hunde und Katzen, die da passieren. Und die meisten passieren auch bei jungen Menschen. Also Kinder sind sehr oft betroffen. 75% der Bissverletzungen sind Kinder jünger als 6 Jahre. Die nächste Range, also 34%, sind zwischen 6 und 17 Jahren. Also da haben wir schon mal den größten Teil abgedeckt, was wirklich sehr junge Leute oder Kinder betrifft. Und was ich auch ganz spannend fand, in 90% der Fälle ist es wirklich der eigene Hund oder die eigene Katze, die dann diesen Biss verursacht haben.
Ach krass, okay, das eigene süße Haustier, wo man denkt, ja, den kenne ich doch, der macht nichts, der will nur spielen, der greift dann tatsächlich zum Zahn und
ja,
attackiert.
Das ist leider häufig, da kriege ich auch, stellen sich mir oft die Haare auf, wenn ich auf Social Media so Videos sehe, gerade bei Kindern, wo dann der Hund oder die Katze direkt neben dem Kinderkopf liegt und die Leute da so filmen, süß, guck mal, die kuscheln, und man sieht einfach nur Stressanzeichen bei dem Tier und das Kind batscht schön überall drauf, zieht an den Haaren, was weiß ich, ne? Ist schon ordentlich dann für so ein Tier auch auszuhalten. Und da können dann schon mal die Nerven doch sehr dünn werden und das ist dann schneller passiert, als man gucken kann. Und dann ist Land unter.
Oh Mann, ja tatsächlich. Ja, siehe Tiger King, die Netflix-Serie, oder auch die Story mit Siegfried und Roy, ne? Mit diesen, ich glaube, es waren sibirische Tiger, oder?
Ja.
Mit denen die irgendwie zusammengelebt haben und man 20 Jahre lang ging es gut und plötzlich dann eben nicht mehr.
Genau, man denkt, man kennt ja das eigene Tier, das liebt mich doch und liebt auch mein Kind. Das würde doch nie irgendwas tun, aber leider geht es dann doch oft schief. Ja, das heißt, ich selber wurde zum Glück noch nie gebissen. Zum Glück, toi toi toi, auf Holz klopfen. Aber ich war tatsächlich schon öfter dabei, auch als Kollegen von mir gebissen wurden. Natürlich auch Tiere unter sich, das passiert sehr, sehr oft. Da versorgen wir auch oft die Wunden. Genau, und wir machen dann wirklich immer ordentlich Alarm, Erstversorgung und schicken die Leute dann hin. Aber was passiert denn, sag mal Jakob, wenn wir die dann zu euch schicken?
Genau, also letztendlich, die landen ja eigentlich dann erstmal in der Notaufnahme, in der Regel in der chirurgischen Notaufnahme, und dann gibt es im Prinzip so ein paar wichtige Punkte. Ich kann mal so ein Beispiel erzählen. Also ich hatte einmal so einen Katzenbiss, der war dann ein paar Tage alt und man hat halt äußerlich, also man hat keine Bissstelle mehr gesehen, aber die Hand und der Unterarm war halt echt so richtig balloniert und knallrot und halt schon infiziert. Und ich glaube, das ist so ein Punkt, Wo man gar nicht dran denkt, dass manchmal die kleinen Verletzungen viel gefährlicher sind als die großen. Da kann ich jetzt gleich noch ein bisschen was dazu sagen. Denn, also wir haben halt das Thema Infektionsgefahr, ne? Und das ist tatsächlich bei Hunden, die ja dann eher, korrigiere mich, aber ja eher so größere offene Wunden reißen, ist deutlich geringer. Man sagt so 5 bis 25%. Und bei Katzen, spitze Zähne, klein, tief, die injizieren quasi ihre Zähne in das, also in den menschlichen Körper, ins Gewebe. Und damit auch die ganzen Bakterien und die Infektionsgefahr bei Katzen ist fast doppelt so hoch, 30 bis 50%, sagt man so. Deswegen ist es super wichtig, dass man tatsächlich die Wunde sauber macht. Bei Hundebissen reicht das in der Regel, wenn man das einfach mit Kochsalzlösung spült. Nicht zu viel Druck, sonst spült man Keime halt auch eher noch tiefer ins Gewebe rein. Gerade bei Octinisept sollte man da auch noch aufpassen, weil das macht Gewebsnekrosen. Man kann da Octinisept-Umschläge machen, das ist okay, aber nicht mit einer Octinisept-Spritze so ganz tief ins Gewebe spritzen. Damit ist es bei Hunden zur Desinfektion in der Regel getan, bei Katzen aber nicht. Und bei Katzen muss man tatsächlich ein Debridement machen, sprich man muss die Injektionsstelle sogar nochmal wirklich aktiv erweitern und eben tief in die Tiefe spülen, manchmal auch Laschen einlegen, damit Sekret abfließen kann, weil das Infektionsrisiko eben da in der Tiefe viel höher ist und sich die Keime da wunderbar vermehren können und sich die Haut oben drüber vielleicht sogar schließt, so Thema Kulissenphänomen, ne? Also wie so ein Theatervorgang geht das dann oben zu und in der Tiefe geht es dann los. Genau, das ist quasi das Infektionsthema. Und dann ist auch natürlich immer so ein bisschen die Frage, wenn ich jetzt mich speziell um eine mögliche oder drohende Infektion damit beschäftige, muss ich wie immer in der Infektiologie mich fragen, hat der Patient ein Risikoprofil, sprich, hat er zum Beispiel eine Immunschwäche durch eine Krebserkrankung, durch Immunsuppressiva, Cortison, durch schwere Vorerkrankungen und so weiter. Das muss ich berücksichtigen und ich muss so ein bisschen die Keime im Kopf haben. Und es gibt dann bei Hunde und Katzen gibt es dann jeweils so ein paar spezielle Vertreter, die ein Problem machen können. Also bei also Streptokokken, Staphylokokken, typische Hautkeime, gibt es auch bei Hunden und bei Katzen, das kennen wir auch. Bei Hunden ist aber noch ein typischer Keim, Capnocytophaga canimorsus. Und bei Katzen sind es diese Tiere mit Ella, Bartonella, Moxarella und Pastorella, die Probleme machen. Und die muss ich halt, wenn ich mich zu einer Antibiose entscheide, würde ich bei Katzen deutlich eher machen als bei Hunden. Da muss man die natürlich berücksichtigen und macht dann halt eine Breitbandantibiose mit, zum Beispiel Amoxicillin, Clavulansäure zum Beispiel. Oder bei Allergiechinolonen und Plusmakrolid in dem Falle. Das wäre so das Infektion, also die antiinfektive Therapie. Wenn ich einen schweren Fall habe, die Katze, also nach Katzenbiss und der Patient kommt schon mit einem knallroten Arm und muss eigentlich auch stationär aufgenommen werden, dann muss ich IV therapieren. Dann kann man zum Beispiel Piperacillin, Tazobactam oder Gabapentin geben.
Das heißt, es ist erstmal Eskalation angesagt. Die Leute kommen da vielleicht mit einem mini kleinen punktförmigen Verletzüngchen und denken sich, ja, okay, hier, ich guck mal, lass mal drüber gucken. Aber oftmals müsst ihr dann wirklich nochmal Gewebe wegnehmen, müsst irgendwie wirklich schauen, wo ist denn hier der Punktionskanal, weil man immer davon ausgehen muss, ganz in der Tiefe sind diese fiesen Keime,
Genau.
an die man irgendwie rankommen muss.
Ja,
Und dann
tatsächlich.
spielt ja wahrscheinlich auch noch die Lokalisation eine Rolle, ne? Das ist ja. Habe ich auch mal geguckt. Also 70 bis 80% der Fälle sind Bissverletzungen eben an Händen, Armen und Beinen. Bei Kindern kommt dann noch dazu, dass da über 90% der Verletzungen wirklich Gesicht und Halsbereich sind.
Ja,
Das
genau.
hat natürlich jeder Bereich seine eigenen Schwierigkeiten. Also an den Extremitäten kann ich mir vorstellen, muss man auch ganz schnell mal gucken, ist das Gelenk irgendwie beteiligt? Haben wir da vielleicht irgendwie Verletzungen bis an den Knochen?
Ja, definitiv.
Schwierig.
Genau, also das ist ein guter Punkt, was du sagst. Also auch aus noch zwei anderen Gründen, die ich gleich erwähne. Also A ist es natürlich im Gesicht dann halt auch oft besonders entstellend, ne? Und Kinder sind halt klein, deswegen ist das oft so ist das Gesicht und Hals einfach so die normale Arbeitshöhe von einem Hund oder einer Katze, deswegen passiert es da häufig. Und dann ist halt eben auch die Frage, verschließe ich dann die Wunde oder verschließe ich sie nicht? Das ist ja wieder so ein chirurgisches Thema. Mache ich einen Primärverschluss einer mutmaßlich infizierten Wunde oder nicht? Und da ist man tatsächlich großzügiger, als man denkt, dass man tatsächlich auch bei, vor allem bei Kindern, dass man einen primären Wundverschluss im Gesicht eigentlich immer macht. Und bei Extremitäten kann man dann erstmal spülen und das sauber machen und eben, genau wie du gesagt hast, auch erstmal Alarm machen und sogar tiefer instedieren und versuchen, es wirklich in die Tiefe auszuspülen. Kann dann aber noch mit einer Verzögerung von auch über 12 Stunden, kann man auch einen primären Mundverschluss machen. Normal sagt man ja 6 Stunden, dann ist Schluss, aber das geht. Und das Outcome ist nicht schlechter. Und das große Aber ist immer nur, der Katzenbiss. Ne? Also der Katzenbiss muss man eben wegen diesen deutlich aggressiveren Keimen und diesen Durchdringen vieler tiefer Schichten muss man aufpassen. Und da würde man auch von der Primärnaht eher Abstand nehmen.
Mhm. Also das lässt man dann komplett offen.
Genau, da würde man eine offene Wundbehandlung machen. Also tatsächlich, da ist ja dann der kosmetische Schaden, der ist dann eher durch mein Debridement und durch meine sekundäre Eröffnung. Und da muss man natürlich als geübter Chirurg, muss man dann natürlich gucken, dass man dann auch eine Bisswunde dann so wieder eröffnet, dass schon im Hinblick auf ein späteres kosmetisches Ergebnis, das dann einigermaßen okay ist.
Mhm. Und dann würde man es erstmal offen lassen und schauen, was passiert sozusagen und könnte man später nochmal anders versorgen und da kosmetisch nochmal Maßnahmen ergreifen oder wie läuft das?
Genau, man würde halt gucken, ob es eben sozusagen zu einer sekundären Infektion ankommt und da würde man das einfach klinisch machen und eben feststellen, gibt es jetzt plötzlich noch eine plötzlich zunehmende Rötung, eine Schwellung, eine Schmerzhaftigkeit an der Stelle, fängt die Wunde an zu sezernieren und wenn das jetzt ein paar Tage mit zum Beispiel bei einem Katzenbiss auch einer Lascheneinlage, regelmäßiger Spülung dann nicht passiert und das bleibt alles reizlos, dann kann man sich auch relativ guten Gewissens zu einem Wundverschluss dann entscheiden. Genau, und dann der nächster Punkt, der natürlich in der chirurgischen Ambulanz dann total wichtig ist, ist der Impfschutz. Also erstens, man muss gucken, dass es einen aktuellen Tetanus-Impfschutz gibt. Also 10 Jahre alt muss er mindestens sein. In der Regel ist es so, dass man, wenn der älter als 5 ist, dass man einmal boostert. Wenn er älter als 10 ist, dann gibt man einen Tollwut-Impfstoff und sozusagen aber auch eine Aktivimpfung dazu. Und der zweite Punkt ist Tollwut. Und Tollwut ist ja so ein bisschen eine spezielle Infektion, da wollten wir auch gerne noch so ein paar Takte zu sagen, weil Tollwut ja eine super gefährliche Erkrankung ist und eine der ganz wenigen Infektionen, die einen, wenn man sie dann hat und bekommt, mit fast 100%iger Sicherheit umbringt. Und da ist für mich als Arzt auch total wichtig der Impfstatus des Tieres. Und wenn ich natürlich jetzt Zeit habe und das jetzt zu einer normalen Arbeitszeit ist, würde ich natürlich auch immer versuchen, den Tierarzt und die Tierärztin zu erreichen und können die mir da helfen und wie sicher sind denn die Informationen, die dann haben, zum Beispiel du in deiner Praxis?
Hm. Ja, die Tollwutimpfung ist tatsächlich ein großes Thema in der Tierarztpraxis, also in der Kleintierarztpraxis, weil es tatsächlich auch so ist, dass immer mehr Leute, also zumindest sind so meine Erfahrungen gewesen, da auch kritisch nachfragen und sagen, ist das überhaupt nötig? Weil die wollen nicht so viele Impfungen für ihr Tier, sage ich mal, haben gleich am Anfang. Das ist ein süßer Welpe vielleicht. Und die denken sich, mein Gott, da werden ja Spritzen reingehauen und Impfschema und sowieso Grundimmunisierung. Brauchen wir denn die Tollwut überhaupt? Das wird fast immer gefragt. Und da ist eben an den Tierärzten da gut aufzuklären und auch alle Risiken aufzuzeigen. Es ist ja tatsächlich so, die terrestrische Tollwut ist ja getilgt in Deutschland. Das heißt, eine flächendeckende Impfung von Hunden jetzt zum Beispiel ist nicht mehr erforderlich. Tatsächlich auch für Jagd- und Arbeitshunde nicht unbedingt. Die haben natürlich ein erhöhtes Risiko, aber gilt halt als getilgt bei uns im Lande. Tatsächlich wird es aber schon relevant, auch rechtlich, sag ich mal, wenn man reisen möchte mit seinem Tier, was bei Hunden ja durchaus schon üblich ist, dass man die mal mitnehmen will, vielleicht in den Urlaub oder wenn man auswandert oder so. Und da ist es auch Vorschrift. Also da muss man sie entsprechend impfen, weil, genau. Und der zweite Punkt ist eben, das sagen wir auch den Leuten immer, selbst wenn sie jetzt nicht planen zu reisen mit ihrem Tier, im Zweifel, wenn es irgendwann mal zu einer Bissverletzung kommt, die durch ihr Tier ausgeht, ist es immer gut, vom Veterinäramt vorweisen zu können, ja, hier, mein Tier ist aber geimpft gegen Tollwut. Das ist schon ein gutes Argument, weil wenn es nämlich nicht geimpft ist, dann ist ja eine Blackbox sozusagen. Ne? Ja, also sagen wir mal, dein Hund beißt deinen Nachbar, wurde nie gegen Tollwut geimpft und dein Nachbar sagt jetzt hier, aber wer weiß, das Veterinäramt kommt zu dir und ja, im Prinzip muss er dann in Quarantäne und dann wird vielleicht ein Titer gemessen oder sonst was. Aber wenn der keine akuten Symptome hat, dann ist es schon mal meistens sehr gut, wenn man sagen kann, ja, aber der ist super immunisiert. Hier, wir können vielleicht den Titer bestimmen lassen, nochmal als Nachweis. Und da sind wir eigentlich fein raus. Da kann man das Risiko als sehr gering einstufen, dass da jetzt was übertragen wurde.
Okay, also wenn das zum Beispiel ein Tier ist, was in deiner Praxis ist, das hast du oder Kolleginnen und Kollegen selber geimpft und ihr habt dann den Impfpass vorliegen und ihr sagt, okay, das Tier hat einen ganz normalen Impfpass, hat alle Auffrischimpfungen gekriegt, egal wo es jetzt mal herkam, aber es ist hier quasi erfasst und ordentlich durchgeimpft, dann kann ich für mich als Arzt in der Klinik auch diese ganze mögliche Postexpositionsgeschichte kann ich dann eigentlich zu den Akten legen, ne?
Ja, würde ich schon denken. Genau, was man vielleicht noch erwähnen kann, was leider auch immer mehr wird und auch sehr kritisch, wo sich die Tierärzte eben mit auseinandersetzen müssen, sind gefälschte Impfpässe.
Ja, okay.
Dadurch, dass immer mehr Tiere auch aus dem Ausland importiert werden, illegal und dann an irgendwelchen Kofferräumen oder von eBay erworben werden, dann haben die sogar oft einen Impfpass. Die Leute erkennen aber nicht direkt, dass er gefälscht ist. Also das kann man dann als Tierarzt mit geschult blutem Auge sehen. Oder man sieht eben, das Impfschema wurde nicht eingehalten oder der Aufkleber sieht sogar gefälscht aus. Und da wäre es halt, da haben wir auch öfter mal die Fälle gehabt, dass wir den Leuten gesagt haben, ich kann das so nicht übernehmen. Ich bin relativ unsicher, was den Impfschutz da angeht. Wir müssen eigentlich nochmal neu impfen, wenn wir sicher gehen wollen.
Ja, verstehe. Okay.
Das ist natürlich blöd, aber man kann den Leuten das ruhig mal so sagen. Dann sind wir sicher für das Leben lang des Tieres, dass wir das gründlich gemacht haben und dann können wir in das normale Auffrischungsschema übergehen und dann ist es wenigstens sicher.
Ja, da habe ich auch einen ganz coolen Fall noch aus der Klinik, wo ich mich noch gut dran erinnere. Das war 2011 oder 12 und da waren eine junge Frau, irgendwie 18, 19, und die hatte tatsächlich einen Hund aus Rumänien, so als Straßenhund, wie du sagst, einfach in den Kofferraum gepackt und mitgenommen. Und der lebte dann bei ihr, noch gar nicht so lange. Und der hat sie dann natürlich gebissen. Und dann war die in der Klinik. Und das war, ich glaube, sogar noch vor dem Zeitpunkt, an dem Deutschland für tollwutfrei erklärt wurde. Das war irgendwann um 2011, 2012. Ich weiß, das war kurz davor. Und in Rumänien gab es Tollwutfälle und gibt es auch heute noch Tollwutfälle. Ne? Also das kannst du vielleicht auch bei Tieren bestätigen. Und auch bei Menschen gab es den letzten menschlichen Tollwutfall, gab es irgendwie 2012 in Rumänien. Sprich, Risiko. Und da habe ich dann gesagt, okay, das ist ein unkalkulierbares Risiko, dass das Tier kommt aus einem Tollwut-Endemiegebiet, ist das nicht für tollwutfrei erklärt worden. Ich habe keinerlei, es gibt keinen Tierarzt, keine Tierärztin, es gibt keine Unterlagen, es gibt nichts und ich muss da jetzt eine entsprechende Postexpositionsprophylaxe machen. Das heißt, Schnellimpfschema, gibt es zwei Schemata, Zagreb oder Essenschema, 4 oder 5 Impfungen, um quasi schnell eine Immunität aufzubauen, bevor die Viren ein Problem machen. Weil, ganz interessant, der Mechanismus ist ja so, die Tollwutviren wandern von der Bissstelle entlang der Nervenscheiden, also über die Nervenbahnen quasi zum Gehirn. Und davon merkt man nichts. Und wenn sie im Gehirn angekommen sind, dann wird die Krankheit ausgelöst mit den Symptomen, die wir so, naja, das heißt kennen, kann man eigentlich nicht sagen, aber zumindest gehört oder gelesen haben, Wasserscheu und irgendwann Koma-Krämpfe, Erregungszustände und so weiter. Und die dann eben immer zum Tod führen. Also super schrecklich. Und in dem Moment, wo die Symptome ausbrechen, ist es zu spät. Sprich, ich muss versuchen, dass der Körper eine Immunität aufbaut, bis diese Wanderung da zum Gehirn noch nicht abgeschlossen ist. Und der Weg kann total unterschiedlich sein und die Zeitdauer. Also wenn jemand in einen großen Zeh gebissen wird, sage ich mal, sind Inkubationszeiten von bis zu einem Jahr möglich und auch erklärbar, wenn man sich das mal vergegenwärtigt. Ein bisschen ins Gesicht, zum Beispiel entlang der Gesichtsnerven. Totale Katastrophe, können nur wenige Stunden sein, dann geht's los. Und deswegen reicht halt, je näher es am Kopf ist, umso gefährlicher ist es. Aber wegen diesem Mechanismus reicht halt nicht die normale Impfung, die ich da nachhole, sondern man muss aktiv immunisieren, sprich mit Antikörpern. Und das wird aus Pferdeserum gewonnen, das Zeug. Das ist wahnsinnig teuer. Also selbst in Deutschland kosten so 2 Ampullen, das ist das, was man halt für eine Immunisierung von einem Erwachsenen braucht, über 1.000 Euro. Und schlecht verträglich, häufig allergische Reaktionen. Und du musst dir vorstellen, ich muss die Hälfte dieser Menge, das sind schon mal so 4-5 Milliliter, muss ich in die Wunde spritzen, was super schmerzhaft ist. Und der Rest quasi auf der entsprechenden Seite in den Oberarmmuskel deltoideus. Und die Impfung mache ich dann auf der anderen Seite. Und das muss ich erstmal kriegen, ne? Also infektiologische Kliniken haben in der Regel Tollwutimpfstoff da, auch als Notfalldepot. Die Antikörper sind, kann man besorgen, aber selbst in einer Großstadt wie in Köln kostet mich das einen Tag. So, und dann kann man sich vorstellen, wenn man jetzt in einer Kleinstadt ist oder vor allem, wenn man im Ausland ist, da gibt es halt nicht mal in vielen Ländern, gerade in tropischen Ländern, gibt es nicht mal Tollwutimpfstoff, geschweige denn Antikörper. Und wenn es sie gibt, dann sind sie vielleicht hinten im Kühlschrank, aber der Kühlschrank ist seit einer Woche nicht mehr am Strom und da hat niemand gemerkt und so weiter. Also im Prinzip, wenn ich im Ausland gebissen werde von einem möglicherweise tollwütigen Tier, ist die Reise eigentlich zu Ende. Muss ich in den Flieger steigen nach Deutschland.
Das heißt, du würdest im Prinzip jedem Menschen, der außerhalb von Europa reist, schon eine Tollwutimpfung empfehlen?
Tatsächlich schon, weil das Risiko ist unterschiedlich hoch, muss man sagen. Das Risiko ist jetzt in Bulgarien sicherlich viel, viel geringer als in manchen afrikanischen Ländern oder zum Beispiel in Indien. In Indien ist so der Hotspot. 40.000 Tote jedes Jahr, überwiegend, wie du sagst, kleine Kinder. Ne? Geringe Größe, die werden von Hunden oder Katzen direkt ins Gesicht oder in den Hals gebissen. Die sterben innerhalb von wenigen Tagen, total schrecklich. Und wer schon mal selber in Indien oder Nepal oder diesen Ländern war, der weiß, wie viele streunende Hunde und Katzen es da gibt und auch wie ungezähmt die sind und wie schnell die einen auch einfach grundlos attackieren. Also da ist es wirklich Pflicht. Also das finde ich fahrlässig, in diese Länder zu fahren ohne. Aber es ist halt auch in anderen Ländern möglich und das ist immer eine Risikoabwägung. Und dann sitze ich da irgendwie in Bali oder in Thailand oder sonst was, habe gerade einen Hundebiss hinter mir, das Tier rennt dann irgendwie bellend oder kreischend weg und dann sitze ich da und denke so, okay, was ist denn jetzt? Kriege ich jetzt Tollwut oder nicht? Oder soll ich jetzt warten oder gehe ich zum Arzt? Was mache ich denn?
Ja, und nee, dann kann man lieber vorbeugen, indem
genau,
man da auf sowas achtet.
Allein dieser Psychostress ist ja dann, sprengt ja jeden Urlaub. Ja, und das Risiko ist halt von gering, aber es macht einen fertig, bis hin zu wirklich echt auch relevant und hoch, eben Thema Indien, Nepal, China.
Und was war jetzt mit deiner Patientin mit dem rumänischen Straßenhund? Die hat bestimmt groß geguckt, als du da mit deinem ganzen Repertoire aufgefahren bist.
Ja, total. Also ich meine, die dachte halt, okay, ich spüle die Wundewissen aus und das war's. Aber ich habe ihr dann halt den Hintergrund erklärt, sie hat es dann schon verstanden. Aber das war natürlich nicht schön für sie, war schmerzhaft natürlich auch diese ganzen Impfungen, war ein unglaublicher Papierkrieg, viel Organisationsarbeit auch im Hintergrund und dann Notfallbehandlung mit der Kasse und wie machen wir das und so. Also das war schon eine größere Nummer, aber letztendlich das einzige richtige und leitliniengerechte Vorgehen.
Das heißt, was ist unser Fazit für alle Ärzte da draußen, die mit Tierbissen zu tun haben? Nehmt sie ernst als ersten Punkt, also nicht die Leute wieder wegschicken, nicht denken, oh, es ist nur so eine ganz kleine punktförmige Wunde, da brauchen wir nichts machen. Das wäre so das Schlechteste wahrscheinlich, was man tun könnte.
Genau, richtig. Und man sollte eben daran denken, dass man sich nicht von Oberflächlichkeiten täuschen lässt. Also denkt daran, dass die tiefen Verletzungen, die aber von außen unscheinbar aussehen, eben gerade Thema Katze oder vielleicht auch andere kleinen Nagetiere mit spitzen Zähnen, viel gefährlicher sind, Thema Infektionsgefahr, als die dramatisch aussehenden Hundebisse mit großen Gewebsdefekten. Denkt bitte unbedingt an den Impfstatus, ne? Also A, Tetanus, aber eben auch tatsächlich Tollwut. Im Zweifelsfall, immer wenn es geht, Rücksprache mit dem Tierarzt, der Tierärztin halten und die Praxis anrufen und da Informationen holen. Das ist super wertvoll und erspart allen wahnsinnig viel Ärger. Und eben tatsächlich, was man dann wiederum nicht denken würde bei infektionsgefährdeten Wunden, ist dann doch die Primärnaht bei Tierbissen in der Regel okay zum primären Wundverschluss, nur im Gesicht oder beziehungsweise vor allem bei Katzenbissen muss man aufpassen.
Ja, da muss man dann schon mal ein bisschen metzgermäßig zugange sein, leider.
Tatsächlich, ja, der Dreck muss raus. So ist das.
Ja, wir hoffen, dass wir euch da einen ganz guten Einblick geben konnten und ihr euch das jetzt für immer merkt und das immer gut versorgt und auch ruhig mal ein bisschen größeres Programm auffahrt. Ne? Im Zweifel kann das Leben retten. Ja, danke dir, dass du hier warst und wir dieses interessante Thema mal besprechen konnten.
Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.